Ja, auch von dieser Stelle nochmal guten Morgen auch von meiner Seite. Schön hier sein zu dürfen bei euch. Auch einen guten Morgen an alle, die per Telefon oder Internet verbunden sind. Und ich habe auch Grüße dabei von meinen Schwiegereltern Johannes und Annemarie Ullmann, die sicher jetzt auch an uns denken. Und es ist schön, dass wir so eine gute Verbindung miteinander haben dürfen. Ja, Epheserbrief ist natürlich ein großes Thema, ein gewaltiges Thema. Wenn man das Thema hört, die Berufung der Gemeinde und ihr Wandel, das ist eigentlich so das große Thema auch des Epheserbriefs. Und wie kam ich drauf? Wir hatten Gemeindefreizeit Anfang Oktober durch den Feiertag relativ lange, also 4 Tage. Und da ist wirklich was passiert in der Gemeinde, wo man gespürt hat, wenn man sich intensiv mit so einem Epheserbrief beschäftigt, dann hat es mit der Gemeinde wirklich was gemacht. Es gab viele Leute, die den Epheserbrief auswendig gelernt haben, und man hat gemerkt, dass viele Leute sehr intensiv sich mit dem Wort befasst hatten. Ich hatte einen Teil der Wortdienste da auch zu halten, habe mich deswegen auch sehr intensiv mit dem Epheserbrief beschäftigt und wir hatten alle miteinander einen richtig guten Gewinn und sehr, sehr viel gute Gespräche. Und für mich ein Beweis, wenn du wirklich dich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann entsteht da was. Und das war wirklich spürbar. Ich hatte noch nie so eine Gemeindefreizeit erlebt von uns. Es war wirklich sehr besonders. Und in der Nachbesprechung, die wir hatten am Freitag, haben wir auch gesagt, da hat Gott uns wirklich auch ein Geschenk einfach gemacht. Wir haben uns wirklich beschenkt gefühlt. Und ich hoffe, ich kann euch ein Stück weit was von diesem Geschenk auch dalassen heute. Weil es ist wirklich wunderbar, wenn wir den Epheserbrief lesen, wo uns ja wirklich das ganz große Gewölbe der Heilsgeschichte, des Heilsplanes Gottes aufgezeigt wird. Du hast es ja gelesen, ja, am Anfang. Und dann ab Kapitel 4, dann Paulus ganz konkret auch auf den Wandel eingeht und dann auch sehr konkret dann auch beschreibt, wie das im alltäglichen Leben aussieht. Also diesen Bogen zu spannen, auf der einen Seite die ganz großen Linien der Heilsgeschichte, ja, mit den ganz großen Zielen, die Gott sich gesetzt hat, die er in ihm, in Christus, in dem Sohn und auch mit uns, der Leibesgemeinde, die ja ein Teil des Christus ist, dann ausführen wird, ja, bis hin dann zu dem, wie es dann tatsächlich im alltäglichen Leben aussieht, wo Paulus ja dann sehr konkret dann auch die verschiedenen Konstellationen in Beziehungen, Eltern, Kinder, Sklaven, Herren, Männer, Frauen, ja, anspricht, ja, ganz konkret in die Situation hinein. Da kann ich natürlich nicht komplett alles drauf eingehen, ja, aber es ist wunderbar, wie groß dieser Bogen ist, der da im Epheserbrief auch tatsächlich gespannt wird. Und ich meine, hier bei euch kann ich ja davon ausgehen, dass ihr grundsätzlich den Epheserbrief recht gut kennt, ja, und auch in der Heilsgeschichte, im Heilsplan sehr bewandert seid. Ja. Von dem her, ja, muss ich das euch nicht von der Pike auf nochmal alles erklären, aber es ist schon so, dass es immer wieder wichtig ist, sich das auch zu vergegenwärtigen und sich zu vergewissern, was auch drinsteht, dass wir wirklich als begnadigte Sünder unseren Weg gehen, dass wir vor Grundlegung der Welt tatsächlich auserwählt sind. Das heißt, da kann gar kein Beitrag von uns drinstecken. Das ist rein Gnade Gottes, Auserwählung Gottes. Und mit Auserwählung, das ist ein schwieriges Thema, weil es ist natürlich, welche die sind auserwählt und welche die sind nicht auserwählt. Aber wir, wenn wir von Paulus die Auserwählung uns anschauen, wissen genau das, was auch im Lied angeklungen ist, dass Auserwählung dieser Leibesgemeinde, dieser Glieder am Leib des Christus eben bedeutet, dass eine erste Gruppe von Menschen aus allen Nationen, also unabhängig von der Volkszugehörigkeit, in diesen Christusleib hinein auserwählt wurden, letztendlich, und das steht ja in Kapitel 4 dabei, nicht damit wir einen schönen Platz im Himmel in der ersten Reihe, in der VIP-Lounge haben, sondern dass wir damit in einen Dienst gestellt sind. Er hat uns auserwählt von Grundlegung zur Welt, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, zum Lobpreis, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Also das hat eine klare Bestimmung, eine klare Zielausrichtung, und da geht es erstmal gar nicht vordergründig um unser Heil, das steckt natürlich drin, das ist aber quasi ein Nebeneffekt. Er hat uns eigentlich auserwählt, damit wir Teil der Ausführung, einen Anteil haben an der Ausführung seines Heils- und Liebesplans. Deswegen hat es mich gefreut, 1. Korinther 13 passt perfekt. Wir werden natürlich viel auch von der Liebe Gottes hören. Wenn wir vom Heilsplan sprechen, dann ist es immer auch, ich sage meistens das auch dazu, Heils- und Liebesplan. Die Liebe Gottes ist, sage ich ja immer, habe ich auch hier sicher schon gesagt, ist quasi der Treibstoff für die Heilsgeschichte. Das ist das, was, das ist der volle Tank, ja, der das, die ganze Heilsgeschichte dann auch in Bewegung versetzt. Ja. Ohne die Liebe Gottes würde die Heilsgeschichte gar nicht vorwärts kommen. Ja. Das ist schon vor Grundlegung der Welt so angelegt. Aus Liebe hat Gott ja auch die ganze Schöpfung ins Dasein gerufen, weil Liebe eben ein Gegenüber möchte, Gegenüber haben will. Ein Gegenstand der Liebe muss da sein, wenn Gottes ureigenstes Wesen Liebe ist, muss sich diese Liebe irgendwo auch erweisen. Und deswegen hat Gott ja auch zusammen mit seinem Sohn die Schöpfung ins Dasein gerufen. Und wir haben eine, wie gesagt, eine sehr große Berufung. Ich hatte, wie gesagt, in der Gemeindefreizeit dann Kapitel 4 folgende, ja, und habe dann natürlich nochmal gesagt, wenn man würdig der Berufung wandeln soll, dann muss man mal wissen, was ist denn eigentlich die Berufung, dass man da so würdig wandeln soll? Das müsste dann schon was Besonderes sein, wenn Paulus da extra sich nochmal darauf auch so beruft. Ja? Und letztendlich kommt man ja zu dem Schluss, wenn man dann Epheser 1 liest oder dann auch weiterliest, 2, 3 die Kapitel, es geht quasi ums größtmögliche Ganze, nämlich um die ganze Schöpfung, also was in den Himmeln, was auf der Erde ist, das nichts ausgenommen. Ja? Bis hin zu allen Mächten, Gewalten, Engelwelten, ja. Und wir lesen ja in 1. Korinther 6, Vers 2, wo Paulus den Korinthern vorwirft, dass sie in Rechtsstreit miteinander liegen, ja, und sich da um so klein-klein zanken. Also das ist euch nicht klar, dass wir einmal Engel richten werden. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Bestimmung. Dazu hat uns Gott eigentlich gesetzt, ja. Und da passt eigentlich überhaupt nicht dazu, dass ihr jetzt in so einem klein-klein irgendwelchen, ich sag's mal, Nachbarschaftsstreit, man weiß ja nicht genau, um was es genau ging, aber das passt einfach überhaupt gar nicht, wo Paulus ihnen das vor Augen stellt, Leute, macht euch mal klar, was eigentlich von Gott eure Bestimmung ist, da passt es gar nicht zusammen. Und wenn wir dann auch in Kolosser 3, Vers 4 lesen, wir werden geoffenbart mit dem Christus in Herrlichkeit, also wenn der Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dann hat er seinen Leib, die Leibesgemeinde, mit dabei. Wir sind da mit dabei. Und alles, was dann kommt an Gerichten und an Ausführung, auch der Heilsgeschichte in diesem neuen Äon, der dann anbricht, ja, das sind wir mit Teil davon. Ja. Und das ist, da sind wir drauf zulaufend als Glieder am Leib des Christus. Das muss uns immer wieder auch klar gemacht werden. Und das ist gedanklich fast nicht zu fassen, was das bedeutet, ja, was diese große Berufung ist. Aber so ist es eben aufgeschrieben, bis dann halt tatsächlich für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, also wenn dann alles Geschöpfliche dann auch am Ziel sein wird und die Zeit dann auch wieder in Zeitlosigkeit münden könnte, also in manchen Heilsplänen ist es ja auch so dargestellt, ja, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Also diesen ganz großen Zielauslauf dann dieser Heilsgeschichte, das ist der Plan Gottes, auf den geht es zu und der dauert äonenlang, ja, und wir sind da mittendrin. Ja. Und wenn uns das immer wieder klar ist, ja, dann verstehen wir auch, dass Paulus uns dann auch ermahnt, ja, wandelt würdig der Berufung, macht euch das klar, zu was ihr berufen worden seid, dann fällt es euch, dann müsst es euch eigentlich leichter fallen, so euer Leben zu erleben, wie es Gott auch wohlgefällt. Ja. Und er bricht es, wie gesagt, runter auf die ganz konkreten Situationen unseres Lebens und spricht dann auch damit zu uns. Ja. Und er schreibt ja dann auch, ich als der Gefangene Jesu Christi, er hat es ja wirklich im Gefängnis geschrieben, ja. Er hatte die Vollmacht und er hat es auch dargestellt. Er hat sich ja ganz und gar genau in diesen Dienst hineingestellt und hat dafür sehr viel gelitten und hat dafür eigentlich äußerlich ein sehr jämmerliches Leben geführt in seiner Gefängniszelle zum Schluss, wo sie ihn irgendwann rausgeholt haben und umgebracht haben. Aber er schreibt trotzdem an Timotheus am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben bewahrt. Ja. Er ist genau in der Spur gegangen, in die Gott ihn hineingesetzt hat und hat für diesen Auftrag, für diesen Dienstauftrag alles eingesetzt und alles gelitten. Und in Epheser 5 heißt es dann sogar, fast noch eine Steigerung zu Epheser 4, da schreibt er dann, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Kapitel 5, Vers 1. Ja. Nachahmer Gottes, das ist ja auch ein absolutes Superlativ. Ja. Aber was schön dabei steht, als geliebte Kinder Gottes. Und du hast es schon angeklingen lassen, Hans, in der Einleitung. Wenn wir sagen, wenn wir Gott nachahmen wollen, fällt uns als allererstes, automatisch werden wir dazu geführt, dass wir dann an die Liebe herangeführt werden. Weil Gott ist Liebe, heißt es in 1. Johannes 4, wir werden es gleich lesen. Ja? Und wenn ich mich mit Gott beschäftige und Gott nachahmen soll, ja, dann hat es immer zuallererst mit Liebe zu tun. Gott nachahmen heißt zuallererst lieben. 1. Johannes 4, Vers 8 bis 11. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben, hört sich so ein bisschen an, ja. Aber nach dem Motto, wenn man das verstanden hat, wie Gott da in Vorlage gegangen ist mit seiner großen Liebe, dann kann es nicht zu viel verlangt sein, dass wir auch lieben. Dann muss das in uns automatisch auch dazu führen, dass wir Liebe üben. Ja, weil wir ganz und gar letztendlich aus der Liebe und Gnade Gottes und seines Sohnes Jesus Christus ja auch leben. Und wir, das ist ganz wichtig, wir können aus uns heraus diese Liebe nicht praktizieren. Ja, wir können nur die Liebe, die uns von Gott geschenkt ist und die Liebe Gottes, die uns erreicht hat und mit der wir quasi durchdrungen sind. Ja, Römer 5, Vers 5 heißt es ja, zusammen mit dem Geist Gottes ist auch die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Und das ist wie gesagt ein Tank, der niemals leer gefahren wird. Ja, diese Liebe Gottes wird immer nachgefüllt. Ja, der Tank ist immer voll, da können wir uns drauf verlassen. Ja. Und wenn wir in einen Dienst hineingestellt sind, ja, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass uns das überfordert oder dass wir den nicht erfüllen können. Wir wissen, wir kriegen alles von ihm zur Verfügung gestellt. Er macht unseren Tank voll, dass wir fahren können, weil wir die Liebe Gottes haben. Aber, muss man dann auch sagen, das ist natürlich kein Automatismus. Wenn das automatisch wäre, ja, dass wenn man den Geist Gottes bekommt, nachdem man das Wort gehört hat und geglaubt hat, ja, und versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist. Ja. Wäre es ja schön, man wird wie beim Software-Update dann kurz umprogrammiert werden und läuft dann in der Spur, die Gott so für einen gesetzt hat. Das ist leider nicht so. Sonst hätte Paulus Kapitel 4 und 5 sich schenken können. Ja. Warum soll das denn dann schreiben, wenn es nicht auch möglich wäre, dass es eben doch anders läuft. Ja. Und dass man sich es eben durchaus auch vergegenwärtigen muss. Und ich habe letztes Mal, glaube ich, war es, ja, das Gesetz Christi hier als Thema gehabt. Und da haben wir auch gesagt, Paulus hat sich unter dem Gesetz Christi gesehen, nach 1. Korinther 9, 21. Ja, und haben dann auch Matthäus 22 gelesen, wo Jesus das in dem Gespräch mit dem Gesetzesgelehrten sagt. Ich zitiere das nochmal. Und es fragte einer aus ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn. Er wollte ihn also quasi aufs Glatteis führen. Er wollte Jesus dazu bringen, etwas gegen das Gesetz zu sagen, was ihn anklagewürdig machen würde. Und sprach, Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er, also Jesus, aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber im Gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also Wahnsinn, an den zwei Geboten hängt quasi alles, was im Alten Testament thematisiert wird und entfaltet wird. Ja, und jetzt wissen wir natürlich, ja, wir sehen das Gesetz nicht als den Weg zum Heil. Das Gesetz ist letztendlich auch dazu gegeben, einmal um klarzumachen, was ist gut und was ist böse vor Gott. Das hat die Funktion, das muss man irgendwo mal hinschreiben, ja, was ist eigentlich das Richtige und das Wohlgefällige und was nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir eben an dem Gesetz scheitern werden, wenn wir es versuchen, aus uns heraus zu erfüllen, weil der Mensch, das Fleisch, das ein seelisch-natürliche Mensch, ist nicht in der Lage, Gott wohlgefällig zu leben. Und das hat das Gesetz eben auch bewirkt als Zuchtmeister auf den Christus hin. Und der Einzige, der es erfüllt hat, war eben der Sohn selbst. Ja? Er hat alle Forderungen, Rechtsforderungen des Gesetzes für uns erfüllt mit seinem Opfer, was er gebracht hat, was ein für alle Mal gültig ist. Und wir erfüllen also das Gesetz nicht, weil wir Angst haben, dass wir sonst in die Hölle kommen. Ja? Das habe ich schon mir selber manchmal sagen lassen müssen. Ihr glaubt ja nur, ihr rennt ja nur auf die Lahö, weil ihr Angst habt, dass er in die Hölle kommt, hat mal einer gesagt. Nee, hat nichts verstanden, so ist der Glaube nicht. Ihr sitzt sicher alle auch nicht deswegen hier, weil ihr Angst habt, dass er sonst in die Hölle kommt. Das wäre schlimm, da hat er die Gnadenbotschaft nicht verstanden. Aber es ist wirklich so, wir tun das, weil wir natürlich überwältigt sind von der Gnade und Liebe Gottes. Und wir tun das, weil wir das natürlich tun wollen. Wir wollen Gott gefallen. Wir wollen so leben, wie er will. Und das heißt, wir lieben ihn, die Beziehung zu Gott pflegen wir, ja, lieben ihn, sind ihm gehorsam. Wer Gott liebt, der hält seine Gebote aus Liebe zu ihm, nicht aus Angst vor ihm, dass er sonst in die Hölle muss. Ja. Vertikale Linie und die horizontale Linie, dass man seine Nächsten liebt, dass man von der Liebe Gottes, die er zu seiner gesamten Schöpfung hat und für die er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn gesandt und geopfert hat, ja, dass wir diese Liebe natürlich genauso praktizieren. Wenn wir wie Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, leben wollen, dann gelten uns natürlich diese beiden Gebote, die Jesus da nennt, gegenüber dem Schriftgelehrten, gelten sie uns auch. Und wir tun das Gute, das Richtige, das Wohlgefällige, wenn wir diese Gebote halten und praktizieren. Und seinen Jüngern hat Jesus gesagt, in Johannes 13, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das, was für die Jünger gilt, gilt auch für uns als Gemeinde. Ja? Daran, das hat eine Außenwirkung. Es hat eine Innenwirkung, wenn wir einander Liebe zueinander haben, dass die Gemeinde sich gegenseitig trägt und hält. Ist bei uns auch, wie bei euch auch, wenn es jemand schlecht geht, wenn jemand krank ist oder wenn jetzt wie du dann mal länger ins Ausland zu einem Dienst gehst, da nimmt die Gemeinde Anteil. Ja? Das ist ganz normal, dass man da mitgeht, dass man eine ganz enge Liebesverbindung auch natürlich untereinander hat. Das hilft einem innerhalb der Gemeinde sehr stark, diese enge Verbindung, die letztendlich von allen Sympathien und aller Chemie, die es zwischen Menschen eben auch gibt, abgesehen, kann die Liebe Gottes natürlich da schon auch sehr, sehr vieles überbrücken, ja, und muss das manchmal auch tun. Und wir haben auch ein Zeugnis nach außen. Es wird uns auch in der Apostelgeschichte gesagt, dass das die Menschen beeindruckt hat, wenn sie gesehen haben, wie die Gemeinde miteinander umgeht. Ja? Ich kann mich erinnern, als wir mal im Hauskreis einen Umzug gemacht haben, da hat der Vermieter gesagt, ja, und das ist jetzt alles der Hauskreis, die ganzen Leute, die da kommen sind und helfen, der war da echt beeindruckt, ja? Wie man sich da ganz konkret einfach dann auch das dargestellt hat, dass man sich gegenseitig hilft. Das hat auch ein gutes Außenzeugnis. Ja. Und auch da hat, wie gesagt, der Sohn die Liebe Gottes in einer ganz, diese Liebe in hervorragendster, bester Weise uns vorgemacht, dadurch, dass er eben bereit war, für uns zu sterben, für die Feinde zu sterben, nach Römer 5, Vers 10. Ja, und hat sich selbst dahingegeben und geopfert und das hat ihn viel gekostet. Denkt an den Kampf in Gethsemane. Das war kein Spaziergang. Er musste Gehorsam bis zum Kreuz lernen. Das war ein Gehorsamsakt. Das war kein Heimspiel, kein Durchmarsch. Das hat den Sohn wirklich alles gekostet und an die Grenzen dessen gebracht, was er im Heilsplan Gottes tun konnte. Aber er hat gesagt, lass diesen Kelch, wenn es möglich ist, an mir vorübergehen. Ja? Und wie oft denken wir das auch? Ja? Hat dann aber gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich da untergeordnet und ist uns auch da ein großes Vorbild geworden. Das konnte er nur, weil eben die Liebe zu seinem Vater und die Liebe zur Schöpfung, die er ja retten wollte, ja, für die er ja der Erlöser sein wollte und dann auch wurde, nur deswegen konnte er das tun. Und wie gesagt, wir haben das Vorbild von ihm selber, von dem Erstling Jesus Christus, dem Sohn. Und es ist leider so, dass wir eben nicht wie Jesus sündlos durch die Welt gehen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, wenn wir seinen Geist in uns haben. Das heißt, wir müssen nicht mehr sündigen, aber wir können es noch. Ja? Und das muss ich auch ganz klar bekennen. Natürlich sündige ich noch und habe diese Sündenvergebung jeden Tag nötig. Und das Schöne ist, dass Gott sich niemals von mir, von uns abwendet. Die Gnade gilt für uns. Wir sind und bleiben eben immer diese begnadigten Sünder. Und das macht uns auch fähig, mit anderen gnädig zu sein. Wenn uns das klar ist, dass wir die Gnade immer brauchen und dass wir letztendlich jeden Tag neu in der Liebe Gottes und aus der Liebe Gottes auch unser Leben leben. Das muss uns einfach bewusst sein. Das macht uns dann auch demütig. Und so schreibt Paulus, zeigt er auch dieses Spannungsfeld auf in Galater 5, Vers 16 und 17, was losgeht, wenn wir ein Leben in Gottes Gegenwart leben und seinen Geist in uns haben. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also dieses Spannungsfeld hat dazu geführt, dass Bullinger das Buch Die zwei Naturen im Kinde Gottes geschrieben hat. Hier kennt ihr vielleicht, ja, da steht am Anfang des Buchs dieser Vers drin, weil in diesem Spannungsfeld stehen wir. Es wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber wir stehen da drin. Und deswegen muss Paulus natürlich auch den Wandel im Geist darstellen. Ja, und er appelliert natürlich dann nicht an den alten Menschen, an das Fleisch, sondern er spricht den neuen Menschen an, ja, der vom Geist Gottes bestimmt ist, wenn er sagt, wandelt im Geist, ja, und liebt einander, ertragt einander in aller Demut und seid sanftmütig und langmütig. Da spricht er eben den neuen Menschen an, ja, das neu gezeugte göttliche Leben, was mit seinem Geist in uns gezeugt ist. Da spricht er an. Der Teufel versucht immer noch beim alten Menschen anzuzapfen. Ja? Und das gelingt ihm hin und wieder auch. Ja? Auch das wird ja dann in Epheser 6 mit der Waffenrüstung genau beschrieben, dass man die listigen Angriffe des Teufels, dass man den Widerstand leisten muss. Und es ist eben so, dass wir es auch mit Mächten und Gewalten zu tun haben. Du hast es thematisiert im Gebet, was im Nahen Osten gerade abspielt. Ja? Es ist vordergründig ein Krieg natürlich zwischen Terrororganisationen und dem Volk Israel, aber wir wissen alle, da geht es um das auserwählte Volk Gottes, um den Gott Israels und um andere Mächte, ja, die ganz quasi in alttestamentlicher Manier gegen das Volk Gottes sind. Da stehen Mächte, Finsternismächte dahinter. Ja. Und wenn man sieht, was für ein unglaublicher Hass da im Spiel ist, ja, da läuft es immer kalt und heiß den Rücken runter. Ja? Da merkt man, da stehen Mächte dahinter, ja? Die da am Wirken sind. Und wenn wir unsere Politiker manchmal agieren sehen, ja, die sich manchmal zu Aussagen hinreißen lassen, dass das alles mit Religion ja gar nichts zu tun hat, ja? Dann ist es sehr traurig, dass das Verständnis gar nicht da ist, was da sich tatsächlich abspielt. Ja? Und es ist wichtig und ich finde es gut, dass das im Gebet von uns thematisiert wird, ja? Dass wir für das Volk Gottes einstehen. Ja? Weil das ist ein Kampf auf einer, nicht nur auf einer irdischen Ebene, sondern das ist ein Kampf auch wirklich in diesen himmlischen Dimensionen. Wenn wir die Offenbarung lesen, da sehen wir sehr schön, wie immer zwischen dem Geschehen im Himmel und dem Geschehen auf der Erde hin und her geblendet wird. Und da ist im Himmel, sage ich mal, jetzt auch gerade sehr, sehr viel los, wenn es hier auf der Erde schon so abläuft. Und jetzt ist es so, und es ist das Gute, dass wir das wissen dürfen. Wir sind in dem Spannungsfeld Geist und Fleisch, ja, aber wir wissen auch, dass wenn wir Auserwählte, Berufene sind zum Dienst, dass Gott uns alles gibt, was wir für diesen Dienst brauchen. Auch hier, wenn du dann in Bolivien bist, ja, du kannst dich da auch drauf abstützen. Ja, das wird vielleicht manchmal nicht einfach, ja, aber das darf man wissen. Gott sorgt dafür, er baut seine Gemeinde, er rüstet seine Gemeinde aus, er bringt sie zu einer Ausreife, bis sie dann nach Epheser 5, 27 einst ohne Flecken und Runzeln tadellos zu seiner eigenen Verherrlichung dasteht. Das macht nicht die Gemeinde selber, könnte sie nie. Ja? Das macht der Christus selber. Ja? Und darauf dürfen wir uns auch verlassen und natürlich uns in diesen Dienst auch reinstellen, aber immer in dieser Gesinnung, in diesem Bewusstsein, du gibst mir das, was ich brauche. Ich bin dein Instrument, ich bin dein Werkzeug, ja, und ich möchte den Dienst so tun, wie du ihn haben möchtest, ja, und ich möchte nicht so handeln, wie es mir gerade einfällt, sondern ich möchte sicher sein, auch mein Gebet vor jedem Wortdienst, ja, ich möchte das sagen und ich möchte so sagen, wie du das willst, nicht was mir so aufgeht. Ich will da nur ein Werkzeug, ein Sprachrohr eigentlich sein, ja, und so ist der Dienst für mich auch für jeden Einzelnen zu verstehen. Und so schreibt er dann in Epheser 4, schreibt es Paulus weiter, ich lese mal die Verse 7, 11 und 12. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Er hat gegeben, er gibt Gaben, er gibt Gnade, er stattet Menschen aus mit Vollmacht, mit Fähigkeiten, beauftragt sie, um die Heiligen auszurüsten für ihr Werk, den Leib zu erbauen. Ja, er sorgt da selbst dafür. Das ist so wunderbar, das zu wissen, dass er sich selbst dafür klar verantwortlich zeichnet. Ja? Und jedem Einzelnen, das finde ich beachtenswert, dass Paulus wirklich sagt, jedem Einzelnen, das ist keine pauschale Gießkanne-Prinzip, sondern jeden Einzelnen mit dem, was er braucht. Ja, auf jeden Einzelnen persönlich, individuell runtergebrochen. Ja. Und dass es dann ganz verschiedene auch Funktionen am Leib gibt. Das ist ja auch das, was das Bild dieses Organismus von einem Leib zum Ausdruck bringt. Es gibt Nase, Mund, Ohren, Fuß, Beine und jedes Glied hat eine wichtige Funktion. Jedes Glied wird gleichermaßen gebraucht. Und ich sage das auch hier ganz bewusst, nur dass ich jetzt hier vorne stehe und zu euch rede, vielleicht so eine Art Lehramt jetzt habe, macht mich keineswegs wichtiger oder besser wie jeden anderen Dienst, der in der Gemeinde getan wird. Es ist eben der Dienst, der mir auferlegt wurde, ja, den ich mir jetzt nicht unbedingt so genommen habe, aber wo ich irgendwann Brüder gab, die gesagt haben, du kannst es, du solltest es mal versuchen, du solltest es tun. Ja. Und ich sage es oft, den größten Segen habe ich selber davon, weil ich natürlich dadurch mich sehr intensiv mit dem Wort Gottes beschäftige. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch so verstehen, dass die Gabe, die wir bekommen und auch die Aufgaben, die wir bekommen, dass die Gott auch wirklich ganz individuell auch zuteilt. Ja. Und dass wir auch das, was an Aufgaben vor uns gestellt wird und an Anfragen kommt, die an uns gestellt werden, auch wenn es manchmal vielleicht Dinge sind, die wir von uns aus uns nicht ausgesucht hätten, ja, dass wir grundsätzlich da offen dafür sind, ja, und Gott fragen, ist es ein Dienstauftrag, den du für mich hast oder auch nicht, und dass wir da nicht nur unser eigenes Empfinden, was wir halt eben gern machen, das ist ja logisch, was man gern macht, da sagt man eher zu, sondern auch Dinge, wo man vielleicht so nicht drauf gekommen wäre, die einem vielleicht erstmal so in erster Reaktion, lieber nicht, dass man durchaus fragen und prüfen, ist es was, was Gott haben möchte? Ja? Und dass man dabei immer weiß, wenn es so ist, dass er das haben möchte, ja, dann wird er mich auch dazu ausrüsten. Und wenn es das nicht ist, dann ist es auch gar nicht schlimm, dann kann man auch mal wieder aus dem Dienst rausgehen. Ja, das ist auch ein Thema, was wir auch bei uns in der Gemeinde manchmal diskutieren, dass manche Leute auch deswegen keinen Dienst annehmen wollen, weil sie sagen, wenn ich jetzt Ja sage, dann habe ich das 10, 20 Jahre an der Backe. Auch wenn ich denke, das will ich eigentlich gar nicht machen. Dann kann man auch wieder sagen, ich brauche danach nach einer gewissen Zeit entweder eine Ablösung, einfach von der Zeit her, weil man sagt, ich möchte einfach auch mal wieder einen anderen Dienst machen oder was anderes gehen, oder es passt einfach. Ich habe den Eindruck, es passt einfach nicht. Das muss auch möglich sein. Und für Paulus schreibt er an die Korinther im zweiten Korintherbrief an mehreren Stellen, beschreibt er, wie er die Gemeinde ermahnt, ermuntert und erbaut hat. Das war ein ganz wichtiger Auftrag, auch für ihn als Gemeindegründer und auch als Gemeindeleiter, die Gemeinde zu erbauen. Ja. Und das Ganze hat ein Ziel, das kommt dann in den Folgeversen 13 und 14 in Epheser 4, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Der Vers 13 ist ein extrem gewichtiger Vers. Ja, als ich mich mit dem beschäftigt habe, habe ich gedacht, eigentlich kann ich nur über diesen Vers die ganze Stunde halten. Ja. Drei Dinge: Einheit des Glaubens, Erkenntnis des Sohnes Gottes, volle Mannesreife. Da sollen wir hingelangen. Das ist unsere Zielausrichtung. Ja. Und Einheit des Glaubens, ich denke, das haben wir gehört, unser Glaube beruht natürlich darauf, dass wir wissen, was ist da passiert auf Golgatha durch Kreuz und Auferstehung. Ja, die Erlösung der ganzen Welt, das Lamm Gottes, das der ganzen Welt Sünde trägt, ja, wie es Johannes beschreibt, das ist die Basis für unseren Glauben, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat und dass er die Machtverhältnisse verändert hat. Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades an sich genommen. Es ist uns vielleicht gar nicht klar, was das für ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte war. Und damit auch in der Geschichte. Ja. Und im Anschluss an dieses Geschehen ist ja dann auch das Geheimnis der Gemeinde offenbart worden. Das gab es ja vorher so nicht. Und mir ist klar geworden, dass das, was im Alten Testament wirklich verborgen war, da geht es ja wirklich sehr stark um Israel und die Rolle Israels, die Funktion Israels und das Heil für die Welt und für alle anderen Nationen, ging über Israel. Erst kommt Israel dran und dann über Israel, wenn die dann zurechtgebracht sind, wenn die dann im Bunde Gottes so leben, wie es bestimmt ihnen ist, ja, was ja der Fall sein wird, nach Jeremia 31 zum Beispiel, dann geht es weiter auf die Völker, über Israel. Israel ist der Heilsvermittler für die Nation. Und das war ja dann anders. Da musste ja Petrus im Haus des Cornelius feststellen, dass auf einen Nicht-Israeliten, einen Nicht-Juden der Geist Gottes fällt. Das war ein Schock. Das hat überhaupt nicht ins Weltbild reingepasst. Ja. Und was der Paulus erzählt hat, was in Kleinasien, wo er dann vom Geist Gottes hingeführt wurde, auch zu vielen Nicht-Juden, dass da Menschen zum Glauben kommen. Ja. Das hat ein Apostelkonzil gebraucht in Apostelgeschichte 15, damit man mal klärt, was geht eigentlich hier ab? Wie passt das eigentlich alles zusammen? Ja. Und dann hat er Petrus ja durch diese Geschichte mit Cornelius, ja, und das Bild mit den unreinen Tieren, hat er ja seine Lehrstunde von Gott selbst bekommen, ja, und der Jakobus war es, der das formuliert hat, der gesagt hat, offensichtlich läuft es jetzt anders. Offensichtlich wird diese Hütte Davids jetzt erstmal abgebrochen und es kommt was anderes. Diese Gemeinde zwischenzeit, ihr kennt alle das Bild auch vom Schwiegervater, das habe ich auch in meiner Bibel immer drin, ja, dass diese Gemeindezeit eingeschoben wird. Israel ist nicht für alle Zeiten verworfen, beiseite gestellt. Die kommen wieder in den Vordergrund, wenn die Gemeinde dann entrückt ist. Dann geht es wieder der Fokus klar auf Israel. Ja, wenn wir in Macht und Herrlichkeit mit dem Christus wiederkommen, dann geht das tausendjährige Friedensreich los. Ja, und das ist dann auch, startet erstmal vom Boden Israels aus. Ja. Und da gab es also eine große Zäsur, ja, und mir ist klar geworden, als ich mich mit dem Epheserbrief befasst habe, dass Paulus das da entfaltet. Jetzt ist die Gemeinde, sein Leib da mit dem Haupt Christus und jetzt geht was Neues los. Dieser Leib wird erbaut und dieser Leib ist dann das Organ, das Instrument, was die Heilsgeschichte ausführt. Israel war es vom Alten Testament her, wird es auch in Zukunft dann auch wieder sein. Aber jetzt für diese Zwischenzeit ist eben die Gemeinde auch wirklich entscheidend, das Instrument für die Ausführung des Heilsplans Gottes. Und das ist für mich Einheit auch des Glaubens, das zu wissen, was da passiert ist. Das ist unser Glaube, ja? Dass wir als Leibesgemeinde in diesem Dienst miteinander stehen. Ja? Und das ist auch diese Berufung der Gemeinde und die Erkenntnis des Sohnes Gottes, ja? Ist natürlich die Bedeutung, die der Sohn spielt in der Heilsgeschichte, die Rolle, die er hatte durch sein Heilshandeln auf Golgatha. Und das hat nicht erst da angefangen, als er als Mensch auf die Erde kam, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hatte, um diesen Weg zu gehen in der Niedrigkeit, sondern wir lesen in Kolosser 1, Vers 15 bis 18, Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgezeugte aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Also schon bei der Schöpfung, bei der Ins-Dasein-Rufung der Schöpfung, war der Sohn Jesus ganz direkt das Organ, durch den das passiert ist. Ja? Er war quasi dieses Wort Gottes, wie wir im Johannes-Evangelium lesen, durch das die Schöpfung ins Dasein gezeugt wurde. Ja? Er war schon immer derjenige, durch den alles wurde, durch den alles besteht, auf den alles hinläuft. Ja? Und dass wir als Leib Christi, ja, da ein Teil davon sind, ist ja unfassbar, ja, dass wir in dieses Heilshandeln Gottes so unmittelbar dann hineingenommen sind als Leib des Christus. Und wenn wir dann von der vollen Mannesreife lesen, ist für mich dann tatsächlich das, was einst passieren wird, dass Haupt und Glieder sich dann wirklich zu dem Christus, dem Fülle Christus, einst vereinen werden, nach der Entrückung. Ja. Da sollen wir dazu vorbereitet werden. Das ist unser Ziel. Ja. Und das ist ein wunderbares, sehr, sehr hohes Ziel und ist eben dann auch das, was geschieht, bevor dann die Heilsgeschichte in ihrer ganzen weiteren Ausgestaltung sich weiter weit über die Gemeinde hinaus bis hin in die Himmel, die Überhimmel, das Irdische, Unterirdische dann auch hinein fortsetzt. Da sind wir dabei. Und das ist Erkenntnis des Sohnes Gottes, volle Mannesreife. Das ist schon ein sehr, sehr gewaltiges Ziel, was Paulus uns da vor Augen stellt. Und das Gute ist, ich kann es immer nur wieder betonen, es ist nicht, dass wir das irgendwie hinkriegen müssen. Er selbst bewegt es in uns, will das bewegen, aber es muss eben diese Dienstbereitschaft und dieses Dienstbewusstsein, das muss in uns da sein und das stellt uns Paulus ja sehr deutlich vor Augen. Und dann heißt es eben in Vers 14, wenn wir diesen Glauben, diese Erkenntnis haben, dann sind wir eben nicht mehr Unmündige, die sich von jedem Wind umhertreiben lassen. Wenn wir diese Verwurzelung haben in dieser großartigen Berufung, die wir haben, ja, bei all unserer Schwachheit, die wir im Fleisch haben, ja, und letztendlich der großen Liebe und Gnade Gottes, die uns befähigt, aber unserer Berufung würdig und auch gerecht zu werden, ja, dann sind wir natürlich in einem Stand, der uns festmachen sollte, dass wir eben nicht von allem möglichen Wind der Lehre umhergepustet werden. Ja, und es gibt, wie gesagt, viele Ansätze, auch eben von dem Widerwirker, von dem Satan, der uns da abbringen will, der uns die Sicht vernebeln will, der uns ablenken will, auf Nebengleise führen will, wo wir dann vielleicht in Wegen unterwegs sind und uns mit Dingen beschäftigen, die eigentlich nicht das sind, was mit unserer Berufung auch zu tun hat. Ja? Wie viel humanistische, soziale Lehre wird oftmals verkündigt? Das ist alles ja nicht falsch, ja? Aber es ist doch nicht das Zentrum. Das ist nicht unsere Aufgabe, unser Auftrag, dass wir in der Nächstenliebe natürlich, die wir ja durchaus natürlich praktizieren sollen, auch sozial tätig sind, ist ganz klar. Ja? Aber es ist nicht das Zentrum. Es ist nicht, wenn wir darüber vergessen, ja, oder verlieren den Blick auf das, wozu wir wirklich berufen sind, dann läuft es eben auch falsch. Oder dass wir sogar vielleicht ganz irgendwo verdreht werden. Ja? Paulus hat ja durchaus auch Beispiele da genannt. Und dabei kommt dann eben der bekannte Vers dann, Vers 15 geht es dann weiter in Epheser 4, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ihr habt es gehört, zweimal steht es in Liebe dabei. Wir reden die Wahrheit in Liebe, ja, und diese Selbstauferbauung findet in Liebe statt. Ja? Also letztendlich, das ist wichtig zu verstehen, die Gemeinde, jede einzelne Gemeinde, wie ihr seid, aber auch der gesamte Leib des Christus, der braucht diese Liebe Gottes, um richtig zu wachsen und sich auch richtig zu entwickeln. Wir sind mit dem Haupt verbunden, werden aus der gleichen Quelle quasi gespeist, vom gleichen, sage ich mal, Haupt auch gesteuert, so soll es sein. Und es gibt eben auch kein Solo-Christentum. Ja? Deswegen ist uns auch gesetzt, dass wir die Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern suchen, ja, um eben das darzustellen, dass wir eben viele Glieder an einem Leib sind. Ja, wir können das nicht für uns allein wachsen. Wir müssen zusammen im Zusammenspiel mit den anderen Gliedern wachsen. Und so schreibt Paulus in 1. Korinther 12, Abvers 24b, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und das geht auch nur, wenn man in Liebe verbunden ist. Dann gibt es eben kein Neid und keine Wertung, wer jetzt höher und weniger hoch steht. Von den Jüngern wird uns das ja immer wieder berichtet. Da gab es durchaus solche Ranking-Gedanken. Wer ist denn der Größte unter uns und der Höchste und so weiter? Wer darf neben Jesus sitzen, ja, sozusagen? Also das sind Dinge, das ist menschlich, fleischlich. Ja? Und das soll in der Gemeinde natürlich nicht sein. Auch Spaltung. Ich meine, der Satan setzt genau da an bei Spaltung. Der ist daran interessiert, die Gemeinde zu spalten, die Gemeinde zu stören und zu zerstören. Ja? Und wenn wir solche Strömungen sehen, ja, dann muss uns das klar sein, dass da der Satan versucht, an unserem fleischlichen, natürlichen Menschen ansetzend, ja, die Gemeinde zu schädigen. Und das wird er tun. Er hat was dagegen, dass die Heilsgeschichte weitergeht. Ja. Und das ist das, was wir eben auch im Nahen Osten sehen. Es gibt Mächte, die sind dagegen, dass das auserwählte Volk existiert. Auch wenn das Volk überhaupt nicht in Gottes Spuren läuft. Wenn man Israel ist, kriegt man das mit. Das sind ganz wenige, die da wirklich im Glauben unterwegs sind. Aber es ist das auserwählte Volk Gottes in dem Land, was Gott für sie bestimmt hat. Ja? Und jeder, der sagt, Israel hat das Existenzrecht nicht, ja, und from the river to the sea rausposaunt, ja, der stellt sich ganz klar gegen Gottes Gebot und gegen Gottes Willen. Das sind die Feinde Gottes. Die sind in einem Machtbereich der Feinde Gottes, von diesen gesteuert. Ja? Und es ist traurig, dass diese Leute ein Podium kriegen. Als ich jetzt die Woche gehört habe, was in der Freien Universität Berlin los war, die sie da zerlegt haben, ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert. Sitzt im Auto auf der Heimfahrt und denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Was da für Kräfte auch in unserem Land wirken, und da müssen wir schon auch hinstehen, auch wenn wir vielleicht dann auch was die Taschen voll gehauen kriegen, aber da sollen wir wirklich hinstehen und uns zu Gottes Volk stellen. Was nicht heißt, dass Israel da alles richtig macht, gar keine Frage, aber wir müssen die grundsätzliche Auseinandersetzung, die müssen wir sehen. Ja? Und wenn man sieht, wie Täter- und Opferrolle da immer wieder verdreht wird, unfassbar, was da passiert. Ich muss jetzt aufhören, weil ich steige mich da so ein Schreien. Und was auch nachher noch kommt, wir reden einander die Wahrheit in Liebe. Auch das ist ein Wort, was im Epheserbrief oft vorkommt, das Thema Wahrheit. Wahrheit ist was Jesus von sich ja beansprucht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Und Wahrheit zu reden und auch wahrhaftig zu sein, ja, ist auch ein ganz wichtiges Kennzeichen eines vom Geist Gottes bestimmten und durchdrungenen Menschen. Ja. Und es sollte uns auch leicht fallen, ich möchte jeden ermutigen und sage mir selber das zuerst, dass wir bei der Wahrheit bleiben und dass wir auch wahrhaftig sind. Weil vor Gott können wir sowieso niemand nichts vorspielen. Ja. Vor Gott, der sieht genau, wie wir denken, wie wir ticken, und es macht gar keinen Sinn, da was anderes vorzuspielen. Und deswegen klar an der Stelle die Betonung, die Paulus auch sagt, wenn wir in Liebe miteinander verbunden sind, hat es auch wirklich was mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu tun. Ja? Und dass wir eben natürlich uns in Liebe ermuntern, in Liebe ermahnen, das hat Paulus in seinen ganzen Briefen immer wieder sehr betont. Und das muss auch möglich sein in der Gemeinde. Und das ist, ich sage das jetzt mal als Ältester von einer relativ großen Gemeinde, das ist wirklich richtig schwierig. Das ist echt schwer. Ja. das in einer guten Weise zu tun, in der Wahrheit zu bleiben, bei der Wahrheit zu bleiben, alles, was irgendwo unwahrhaftig oder Grauzone ist, wirklich auszuleuchten, ja, und dann in Liebe zu versuchen, das so, wie Gott es haben möchte, dann auch ins rechte Licht zu rücken oder auch generell zurecht zu rücken. Ja. Das muss auch natürlich was sein, wo es eben diesen Hirtendienst auch braucht, ja, und Geschwister braucht, die in der Lage sind, das auch in einer speziellen Vollmacht dann auch zu tun. Und weiter geht's in Epheser 4. Ich lese mal ab Vers 17. Der letzte Aspekt kommt dann noch, auf den ich noch eingehen möchte. Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr forthin nicht wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung oder Verblendung ihres Herzens, die, da sie alle Empfindung verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, alle Unreinigkeit mit Gier auszuüben. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit. Also der neue Mensch, ganz im Kontrast zum alten Menschen. Und jetzt ist es ja so, dass dieser hedonistische Lebensstil, ja, ich nehme mit, was ich mitnehmen kann, und dass auch die Leute regelrecht gehypt und gefeiert werden, die viel Geld haben und viel Erfolg haben und eine riesen Show abziehen, ja, das sind ja die Stars und die Vorbilder, die auch, sage ich mal, nicht zu unterschätzenden Einfluss haben, ja. Was eine Taylor Swift mit dem Ausgang der Wahl des US-Präsidenten oder der Präsidentin zu tun hat, ist nicht zu unterschätzen. Ja? Diese Menschen haben einen wahnsinnigen Einfluss. Ja? Und das sind nicht die Menschen, die vom Geist Gottes bestimmt sind. Die sind von sich heraus, sind die aktiv. Ja? Und die sind eben sind letztendlich verstockt und verblendet im Herzen. Ja? Und so sollen wir nicht sein, dem sollen wir nicht nachlaufen, sondern wir haben eben diesen neuen Menschen angezogen. Wir haben das neue geistliche Leben Gottes in uns, ja, und wir werden, ja, erneuert in dem Geist unserer Gesinnung, wie es in Vers 23 heißt. Das heißt, da beginnt ein Erneuerungsprozess, wenn wir den neuen Menschen anziehen. Und ich habe es vorher schon angedeutet, ja, dass diese Fleisch und Geist, dieses Spannungsfeld eben da ist, ja. Und wenn wir auch den neuen Menschen angezogen haben, heißt es nicht, dass der alte Mensch gar nichts mehr zu melden hat. Ja? De jure sind wir schon mit dem unauflöslichen Gottesleben ausgerüstet, ja? Und müssen auch nicht mehr sündigen. Ja? Aber de facto haben wir eben noch dieses Spannungsfeld und diesen Erneuerungsprozess, in dem, dass wir unsere Gesinnung, unser Denken, ja, was wir bewegen, dass sich das verändert, ja? Und auf den Christus hin ausrichtet. Das ist ein Prozess, in dem wir alle eben drinstehen. Und das ist das, was ich ein Stück weit auch dann unter Glaubenswachstum verstehe. Ja? Und in den nächsten Versen sagt dann auch Paulus ganz konkret, ja, deshalb, da ihr die Lüge, alles Falsche und Unwahre abgelegt habt, redet Wahrheit, da sind wir wieder mit dem Thema Wahrheit konfrontiert, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander, zürnt und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt nicht Raum dem Teufel, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Kein faules, verdorbenes Wort gehe aus eurem Mund, sondern das irgend gut ist zur notwendigen, je nach vorliegendem Bedürfnis, Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Und dann in Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Also, muss man sagen, man kann also offensichtlich den Geist Gottes betrüben. Ja? Und das ist was uns ein wichtiges Anliegen sein soll. Auch wenn wir das tun, wir können das vor Gott bringen und wir kriegen das auch vergeben. Aber es ist tatsächlich eine Tatsache, die Paulus hier sagt, dass das grundsätzlich auch möglich ist. Und ich muss auch gestehen, auch ich habe das sicher schon oft gemacht. Ja? Und das Schöne ist, dass wir eben aus der Gnade Gottes leben und den Geist Gottes eben nicht dauerhaft betrüben, sondern weil wir ihn wirklich zur Auswirkung, zur Wägung kommen lassen und eben diese neue Gesinnung in uns immer mehr sich auch entfaltet und durchsetzt. Ja? Und was bewegt es dann? Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also das ist das, was diese Erneuerung unserer Gesinnung, unseres Sinnes macht. Wir fragen, wir prüfen, was Gottes Wille ist. Und das können Kleinigkeiten in unserem Leben sein, das können große Entscheidungen sein. Klar, die berufliche Frage, die Partnerfrage, so einen Einsatz zu machen, wie du machst, ja, das sind alles Fragen, da fragen wir natürlich nach dem Willen Gottes, wenn wir seine Kinder sind. Ja, und prüfen das. Und auch da ist uns Jesus natürlich das Vorbild, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern um den Willen des Vaters zu tun. Ich habe Gethsemane ja auch schon erwähnt, das war sein Auftrag, das war die Gesinnung Christi. Und auch in Philipper 2 heißt er, habt diese Gesinnung, die in Christus war, als er eben bereit war, die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen und in die Niedrigkeit der Welt zu kommen, um sich zu opfern. Ja? Und das ist ein Thema, was uns jeden Tag begleitet, nach dem Willen Gottes auch zu fragen. Und das ist das wichtige Kriterium. Ja? Und dann, glaube ich, ist diese Betrübnis des Heiligen Geistes, hat ein geringes Risiko. Ja? Die spontane Reaktion ist immer, was will ich, was macht mir Spaß, was habe ich, was finde ich gut. Ja? Klar, das kommt automatisch, solange wir hier noch im Fleisch sind. Aber dann immer wieder zu fragen, was ist denn der Wille Gottes? Frage ich mich ganz konkret, seit langem beruflich, ja, was ist denn der Wille Gottes, wie es da bei mir weitergeht? Ja? Da ist mir wichtig, dass nicht, wie es mir da geht und dass das dann der Ausschlag gibt, sondern dass am Ende dann tatsächlich ich sicher sein kann, wenn ich da irgendwas ändere, dass das dann auch gemäß dem Willen Gottes ist. Das ist das Entscheidende. Dann am Ende nicht nur, wie es mir dabei geht. Ja? Und das möchte ich abschließend jetzt euch einfach zusprechen, ja? Dass wir diesen neuen Menschen, dass wir wissen, wir haben den neuen Menschen angezogen. Wir haben den Geist Gottes in uns, wir haben die Liebe Gottes in uns. Wir haben einen Auftrag, ja? Den wir erfüllen können, weil Gott uns alles dazu gibt und der Christus uns bereit macht, den Auftrag auch zu erfüllen. Und dass wir uns immer wieder neu, ganz offen und ehrlich im Gebet ihm stellen, den Auftrag, den er hat, rausfinden wollen, bestätigen lassen, ja, nach seinem Willen fragen und dann auch in der Spur Gottes laufen, die er für uns gelegt hat. Und das ist dann automatisch eine Segensspur. Auch wenn es manchmal keine einfachen Wege sind, die wir zu gehen haben. Das kann auch mal ein schlimmer Krankheitsweg sein, ja, was du erzählt hast, Heinz, am Anfang. Ja. Ist auch letztendlich von Gott auch ein bestimmter Weg, den man gehen muss, ja, und auch das kann man von Gott auch annehmen. Ja, und auch immer auch da nach dem Willen Gottes auch fragen. Ja. Und da ist uns Paulus, denke ich auch zusammen natürlich mit unserem Herrn Jesus Christus, ist uns Paulus als Mensch und als Verfasser der Briefe ein Vorbild. Ich denke, er hatte seine Geschichte in seinem Wegen auch deswegen so zu durchleiden, weil er der Gemeinde das auch dann so weitergegeben hat und selber dann auch ein Vorbild wurde für jemand, der seinen Dienstauftrag erkannt hatte und bereit war, diesen Dienstauftrag in allem zu erfüllen. Und das, was er den Ephesern und vielen anderen Gemeinden geschrieben hat, auch selbst wirklich praktiziert hat. Und das wünsche ich jetzt uns, dass wir wirklich Frucht des Geistes bringen, ja? Frucht der Liebe Gottes, die in uns wirkt, ja, sichtbar wird in der Reflexion der Liebe Gottes, die wir eben tatsächlich tun und auch ausstrahlen. Ja, und dass wir dann auch unserer Berufung würdig wandeln. Nicht verkrampft, sondern einfach als Reaktion auf die Liebe Gottes und in dem Bewusstsein, wir sind alle begnadigte Sünder und wir können jeden Tag vor unserem Gott reden und jeden Tag gibt er uns auch das, was wir brauchen. Amen. Herr Jesus Christus, und dafür möchte ich dir zuallererst danken, dass du unser großes Vorbild bist, dass du als der Erstling den Weg gegangen bist, durch Tod und auferstanden bist, dass du uns erlöst hast, dass wir Vergebung unserer Sünden haben dürfen durch dein Blut und es nicht nur für uns gilt, sondern dass du für die ganze Schöpfung und Welt gestorben bist und dass deine große Liebe ausreicht für jedes einzelne Geschöpf, was jemals ins Dasein gezeugt wurde und dass jedes Geschöpf einmal überwältigt werden wird von deiner Liebe, von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit. Und danke, dass du uns das in deinem Wort so klar machst, dass wir würdig erachtet sind, als deine Auserwählten daran mitzuwirken, alles heimzubringen ins Vaterhaus, alles zusammenzufassen in dir, Jesus, dem Haupt und dem Vater alles zu übergeben, damit du alles in allem sein wirst. Vater, hab Dank, dass wir dieses große Ziel immer wieder neu uns vor Augen stellen lassen dürfen und so schenke es auch, dass unser Wandel sich dann auch danach ausrichtet und auch dem entspricht. Nicht verkrampft, sondern weil wir einfach von deiner Liebe überwältigt sind und weil wir einfach gerne in den Spuren gehen, die du uns legst. Und da, wo es uns schwerfällt, da hilf uns auch, gehorsam zu sein. Schenke uns deine Kraft, die uns ja zur Verfügung steht. Danke, dass wir uns darauf berufen dürfen, dass du es bist, der uns alles gibt, was wir brauchen, um unser Leben zu bewältigen und auch den Dienst zu tun, den du uns vorbestimmt hast. Hab Dank für deine große Liebe, Güte und Gnade zu uns. Amen. Amen.